So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf kulinarischer Kaperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Wieso, weshalb, warum? Folge 62. Unser kulinarischer Podcast. Für euch. Ich begrüße aus Augsburg unseren Bäckergesellen, den man den Sauerteig nicht umhauen kann. Daniel, hallo.
Ja, schönen guten Abend, Philipp.
Ja. Moin, moin. Und dann begrüße ich unseren Sonnenschein im Podcast, der Mann, der auf seinen Teller kleine Bildchen am Abend zaubern kann, mit zwei Frikadellen und einem kleinen Würstchen. Hallo, Jonas.
Ja, hallo, ihr zwei Schmierfinken. Wunderschönen guten Abend.
Dass wir drei zusammengefunden haben, das ist unglaublich.
Und wir begrüßen natürlich auch unsere wortgewandte Introfee aus Brelingen. Der Mann, der es auch ohne Teleprompter kann. Guten Abend, Philipp.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe ja gleich zu Anfang einen Witz aufs Phipps-Asmus-Niveau, den möchte ich gerne bringen. Oh, und zwar, das ist auch so ein kleines Rätsel. Also haltet euch fest.
Die ersten fünf Hörer, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß ja nicht, wie stark ihr im Rechnen seid, aber denkt mal über den hier nach. 3 kaufen minus 2 kaufen ist?
Einkaufen.
Sehr gut. Ja, vielleicht begleitet uns das heute ein bisschen. Wir werden es nachher mal im Podcast sehen.
Wie geht es denn? Da fällt mir noch einer zu ein, aus Die Discounter. Philipp dürfte ihn noch kennen. Daniel, hast du das mittlerweile mal gesehen?
Ja.
Sehr gut. Und zwar.
Ist ganz gut, ne?
Ich finde die schöne Anmache von diesem leicht trotteligen Typen ganz geil, der dann meint, sag mal, kannst du essen? Ja. Kannst du gehen? Ja. Können wir vielleicht mal essen gehen, oder?
Ja, stimmt, sehr gut. Ja, die Serie ist eine kleine Überraschung auf Amazon Prime, muss man sagen, ne? Weil es doch irgendwie sehr lustig ist. Manchmal muss man ein bisschen fremdschämen. Nicht ganz so viel wie bei Jerks, muss ich sagen. Aber wenn man dann nachher hört, ich glaube, es ist ja in Folge 10 oder so, wird ja so ein bisschen erzählt, wie die Serie entstanden ist. Und wenn man dann weiß, dass alle Dialoge von den Schauspielern frei gesprochen worden sind, dass nichts vorher angeblich gescriptet war, sondern nur die Szene an sich, also wie die Leute stehen und so, oder was sich da entwickeln sollte und alle Texte dann wirklich von den Schauspielern kamen. Das ist schon sehr lustig. Also wer es noch nicht gesehen hat, auf Amazon Prime, Die Discounter, viel Spaß. Ja, ihr seid ja auch hier meine beiden Discounter-Mäuschen. Darf ich euch heute Aldi Süd und Aldi Nord nennen?
Ja, Philipp, gib uns all die schönen Begriffe, die dir zu uns einfallen.
Was mir bei all diesen schönen Begriffen einfällt, ist, wisst ihr noch früher Dosenbier von Aldi? Das war was, ne? Hansa. Ne? Gab's das im Süden auch? Hansa bei Aldi? Oder ist das so eine norddeutsche Marke gewesen?
Nee, Hansa gab's nicht, da gab's, wie hieß das denn?
Hensler.
Es war irgendwie auch sowas, nee, komm, jetzt kriege ich nicht mehr zusammen.
Karlsquell, Karlsbräu, keine Ahnung.
Ja, aber Karlskrone war das,
Karlskrone.
Was ja jetzt.
Nee, oder?
Ja, aber das gibt's ja jetzt in so Plastikflaschen.
Das ist auch in diesen ekligen Plastikdingern da.
Aber es gab sonst noch eins in der Dose, da komme ich nicht mehr wieder. Weil komme ich nicht mehr drauf, wie das hieß.
Aber kurz mal unter uns, diese 0,5er Plastik-PET-Flaschen, ne? Das ist doch eigentlich das ekligste Gebinde für Bier, was es gibt, oder? Und dann noch auf Raumtemperatur hochgewärmt, richtig leckerer Tropfen, oder?
Wird nur noch getopft von diesen 1-Liter-Torpedos aus Tschechien oder was, wo, was weiß ich, drin gibt es ja auch so Plastikflaschen, ne?
Ja, stimmt.
Ich sag mal, wenn's echt warm ist,
dann trinkst du alles, ne?
Also im Sommer und das ist eiskalt, dann kann man es, glaube ich, trinken. Ne? Aber es ist jetzt nicht meine präferierte Bierverpackung. Meine präferierte Bierverpackung ist eine Dose.
Ja, und dann wieder beschweren beim Pfandautomat.
Ja, ich beschwere mich. Ich fange einfach schon mal an, ich habe irgendwie ein bisschen Durst.
Mach mal.
Auch wenn heute Donnerstag ist, tut mir
leid. Trink für mich mit heute. Was? Oh, was? Ist das hier dieses, ist das das, was,
was du mir geschenkt hast?
Ich kann sagen, diese Ananas da vorne, die kommt mir doch bekannt vor, oder?
Ich finde auch das Logo, die Ananas hier von, das ist ja wieder Öltje Brewing Company aus den Niederlanden. Ich finde, die haben ja immer Vögel vorne drauf und das ist jetzt in Form einer Ananas, weil es das Peewee the Pineapple Weizen ist mit 5% Alkohol. Ich finde, der Ananasvogel hat auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit dir, Jonas. Ja. Warte. Genau. Ja, es ist...
Meine Haut ist nicht ganz so schuppig.
Das will ich jetzt mal hoffen. Ja. Beim letzten Mal war sie ganz zart und glatt. Wie ein Babypopo.
Was? Wie seid ihr denn drauf?
Wieso? Man muss auch mal ein bisschen freundlich miteinander sein. Mal ein bisschen so, auch mal, man muss auch mal wen loben und einfach mal so ja, die Herzlichkeit hier im Podcast haben. Das fehlt zwei Leuten von dreien, ne?
Meine Rede.
Ja, deine Rede. Du bist ein Laberhannes, bist du.
Also, es muss gelobt werden. Das ist übrigens, Philipp, voll schön, wie du dein Bier eingeschenkt hast. Das hast du voll super gemacht.
Mit einem Zug, möchte ich heute mal sagen.
Und wie der Jonas hier Tee trinken kann.
Und das ist Weizen, ne? Also.
Das hat er, oh, der hat, das macht er schon öfters hier, der Daniel, Jonas.
Wer hat dir denn eigentlich das Gehirn gewaschen?
Wieso denn?
Nicht, du bist so schleimig drauf heute.
Nein.
Ich finde auch, ich weiß nicht, vielleicht hat er doch noch einen bösen Zwilling irgendwo sitzen. So, ich sag mal Prost.
Prost.
Oh ja. Das hat wirklich so ein bisschen was von Pineapple, sage ich mal. Es geht echt in diese Ananas-Richtung. So, stellt euch mal ein Weizen, so ein ganz leichtes Weizen vor, was dann so ein bisschen abdriftet in die Richtung tropisch ananasig. Willkommen bei Öltje Brewing Peewee the Pineapple Weizen. Definitiv. Jonas, hast du gut ausgesucht.
Sehr gut, freut mich. Also, klingt gut, ja? Muss ich auch irgendwann mal testen. Ja,
finde ich auch. Nee, ist auch lecker. Also, ich sag mal, ist das zweite Bier, was ich heute hatte. Eben hatte ich ja noch eins mit meiner Frau getrunken, weil ich letztens im Bierladen in Hannover war. Grüße gehen raus an Janina vom Craft Beer Kontor in Hannover. Und da habe ich letztens einfach ein Bier gekauft, weil ich das Etikett so geil fand für meine Frau. Und das haben wir vorhin zum Essen getrunken. Es war ganz lecker. Es war ein Export aus München. Ja. Sehr
schön. Ja.
Daniel, was ist denn bei dir so heute trinktechnisch los? Ist da was los?
Trinktechnisch? Ja, zuerst muss ich noch was sagen. Ich bin jetzt hier in einem Kaffeestau. Ich komme gerade gar nicht so hinterher, meinen Kaffee zu trinken, den ich hier in so einem Abo bekomme.
Oha.
Weil jetzt kam heute schon nochmal die nächste Packung schon wieder, weil es schon wieder ein Monat rum ist. Und ich habe die letzte Packung noch gar nicht getrunken. Also die letzten zwei Packungen.
Oder? Was ist denn da los?
Ich muss mehr Kaffee trinken.
Denk an dein Herz, mein Freund. Ich hätte fast gesagt, ein Kokain... Verbrauch und Kaffee, das ist nicht gut. Aber ich wollte Nikotin sagen, deine kleinen Säckchen, die du benutzt.
Ja, doch.
Ist das eigentlich gesund? Nee, ne? Ist nicht gesund, ne? So Nikotinsäckchen, die man sich da reinknebelt in den Mund?
Nö, da hast du da kaum, also in Schweden gibt's da kaum Probleme mit irgendwelchen Krebserkrankungen oder sowas.
Nee?
Ja.
Okay, gibt's da überhaupt Studien zu oder sagst du das jetzt einfach nur so?
Da gibt es auch Studien dazu.
Okay. Na dann ist gut.
Aber was trinke ich denn heute? Ich trinke heute wieder, weil hier war nichts anderes da, ich trinke wieder eine seichte Weinschorle erstmal zur Einstimmung.
Sehr gut. Ich finde das auch immer gut, wenn du den Eiswürfel in die Flasche machst und aus der Flasche trinkst. Normale Leute würden sich ein Glas Wein machen, ne? Und du gehst gleich, machst es leicht.
Es ist ja auch wieder Ressourcenverschwendung, weißt du, musst das Glas auch wieder waschen.
Genau. Ach Gott. Nee, das geht nicht.
Nee, wäre nicht schön. Das wäre nicht schön. Und Jonas, was hast denn du dann Schönes in deinem Becher?
Ich hab einen Tee.
Wo hast du denn Tee hosen?
Nicht Orange, nee. grünen Tee mit Ingwer habe ich hier.
Ah.
Und willst du
dann heute noch schlafen?
Wie bitte?
Willst du heute nicht mehr schlafen, oder?
Doch, eigentlich schon.
Okay.
Kannst du was zum Ursprung sagen? Wo kommt das genau her? Aus welcher Region und so? Ein bisschen was zum Teeanbau? Oder ist das eher so, war das ein Beutel?
Er meinte, ich habe hier so ein Fischernetz und setz mir hier so ein Krümeltee auf. Nee.
Nein, es ist. Ja, du bist ja Connoisseur, ne? Also.
Nein, so ein lumpiger Beutel.
Ja, wir können auch mal ein Tee-Tasting machen, fällt mir ein. Ich trinke ja auch mal.
Du hast ja, glaube ich, ganz spannende Sachen zu Hause, ne?
Ich glaube, das Problem ist wieder, dass du dann wieder so Champions League-Niveau hast und wir sind hier irgendwie so Kreisligist A gegen, weiß ich nicht, Buckelhausen. Allein schon, dass wir hier Teebeutel benutzen, ist, glaube ich, in Teefachkreisen hart verpönt.
Also wenn du bei uns, das Teeregal aufmachst, denkst du, du bist bei den Zeugen Alnaturas.
denkst du, so, du machst bis im Lehrerzimmer, ne? Das ist aber lustig, weil es bei uns in der Firma auch irgendwie 1000 Teesorten gibt, die du, dazu muss ich sagen, unsere Firma stellt uns halt Kaffee und Tee, und wenn du da in diesen Teeschrank gehst, dann denkst du irgendwie so, du hast so das Bernsteinzimmer gefunden, wenn du es aufmachst, weil da irgendwie 1000 Teesorten sind und du denkst, welcher Kaputte trinkt irgendwie Kümmelanis, irgendwie, keine Ahnung, kranke Sorten, ja, auf jeden Fall.
Hier bei euren ganzen Naschereien, immer wenn einmal der Bauch weh tut,
ja, Naschis,
bist du mal ein bisschen froh über den Fenchelanis.
Das kann sein, Fenchelanis tut gut, ne? Ist gut für den Magen.
Ja, die Steigerung haben wir hier. Kümmel, Fenchel, Anis. Das ist gut.
Danach. Ich glaube, damit kannst du eine Teufelsaustreibung machen, wenn du das so rumspritzt.
Danach schießt du die Katzen zum Benterberg.
Zündest du hinten die Lunte an und dann macht so. Fliegen sie so weg.
Wenn die vorher am Fußende lagen, fliegen die einmal durch die Hut. Hm. Auf dem fliegenden Teppich. Sehr gut.
So, Jungs, habt ihr irgendwie so Dish der Woche mäßig, habt ihr was irgendwie zu bieten?
Natürlich.
Ich echt. Gut, ich fange an. Bei mir ist einfach, gab Kikok-Hähnchen letzte Woche, glaube ich, irgendwann.
Kikok.
Donnerstag oder so. Kikok. Maishähnchen. War gut, habe ich schon öfter im Podcast erzählt, aber ich habe es diesmal, war es wirklich auch vom Gargrad fast perfekt, muss ich sagen. Oder es war sogar perfekt. Also das ist noch so ein bisschen
rosa.
Ein bisschen, ja, es war noch so schön knirschig, wenn du es gegessen hast. Ne? Ja, so wie ich Hühnchen mag, so blutig innen drin. Nee, es war wirklich gut, weil es noch ein bisschen saftig war. Also und die Haut war knusprig, also so wie eigentlich ein Hähnchen sein soll. Da war ich ein bisschen stolz auf mich, weil der Vogel war auch nicht ganz günstig. Wenn du den dann verhaust, dann ärgerst du dich, weil dann schmeckt er nämlich irgendwie so wie so bei so einem Bräulerkönig, wenn er den morgens auf die Manschette zieht und dann du kommst abends und bist der Letzte, der noch einen kriegt, ne? Wenn er so ein bisschen so wie so ein Kuger ist, so ein bisschen faltige Haut hat, ne? Dann ist nicht mehr so geil.
Aber wie hast du den denn gemacht? Hast du den so im Ofen oder hast du den hier?
Nee, im Ofen habe ich den gemacht.
Einfach nur so.
Ja, ich habe ja so eine Hühnchenhalterung, sage ich mal, habe ich unten ein bisschen Bier reingemacht und dann in den Ofen.
Ja.
Und dann war es relativ.
Ja, das doch.
Ja. Und hast das vorher noch gerubbt oder so mit irgendeinem?
Ja, ich habe es ein bisschen gerubbt mit, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwelche Sachen noch von Weber, die ich hatte, so ein bisschen Churrasco oder irgendwas hatte ich. Und dazu gab es aber Kartoffelecken, habe ich gemacht, und die waren natürlich mit was gerubbt, Jonas?
Roast.
Ranch Potatoes, sehr gut, danke. Ja,
das ist
genau. Das war sehr lecker in dem Zusammenspiel, muss ich sagen.
Das glaube ich.
So, ich bin durch.
Ja, kurz noch eine Frage zum Thema Maishähnchen oder allgemein Geflügel. Kennt ihr das, wenn man so einen ganzen Vogel oder generell so ein ordentliches Stück Geflügel hat und da, bevor es irgendwie in den Ofen wandert oder bevor man es mariniert oder einrubbt, dass man nochmal so ein bisschen guckt, ob noch irgendwie so kleine Stellen da sind, die man nicht haben will. Ich bin bei Geflügel total pingelig, was so,
das ist ja so
kleine
so wie bei uns im Alter,
so,
ne?
Angeht. Ne? Kennt ihr das? Dass noch irgendwo irgendwo so ein kleiner
Zipfel. Federn ist oder so.
So ein kleiner Zipfel.
Der Bürzel, den man noch abschneiden muss, ist so ein bisschen so, wie wenn man morgens geduscht hat und man guckt so an sich runter und sieht, oh, da sind Stellen, die ich eigentlich nicht haben will an mir. Ne? Achso, Entschuldigung, habt ihr natürlich nicht.
Nee.
Nee, okay. Aber da, Jonas, da bin ich auch so ein bisschen picky. Wenn da irgendwie noch so drin so Rest von den Innereien sind oder so, dann mache ich das auch noch weg.
Ich meinte jetzt eher tatsächlich, also wenn du irgendwie Rindfleisch hast oder so, dann, und wenn das frisch ist, dann läuft da ja noch so dieser Saft raus und dann hast du halt auch so diese leicht rötlichen blutähnlichen Saft und so, da finde ich das alles nicht so schlimm. Aber bei Hähnchen oder bei Geflügel, wo du ja im Prinzip nur weißes Fleisch hast, finde ich es total unappetitlich, wenn dann da irgendwo so kleine Stellen dran sind, wo noch so rot aufgeplatzte Äderchen oder so kleine Blutpickel drin sind. Das
hast du in der Preisklasse ja eigentlich nicht, ne? Weil das Huhn wird ja dann, bei Kikok wird es ja erwürgt, ne? Also das wird ja nicht irgendwie, dass dann Stromschlag oder so durchgeht, sondern ist ja einer, der erwürgt das so ganz altmodisch. Und wenn du so eins von Wiesenhof kaufst oder so, wenn der rumänische Arbeiter, der boxt das ja richtig tot, ne? Und dadurch hast du natürlich diese Blutergüsse, nenne ich es mal, ne?
Meinst du?
Und deshalb ist es ja auch dann auch günstiger, ne? Also deshalb kostet dann halt 1,5 Kilo Hähnchen von Wiesenhof kostet dann irgendwie noch 6 Euro oder so. Oder hier das gut und günstig Huhn, das kostet dann auch wahrscheinlich, ne? So.
Das Mike Tyson Huhn.
Mike Tyson Huhn, genau. Ja. Das letzte, was ich sah, war eine Faust aus Rumänien. So ist das. Waren alles Scherz natürlich. Die Jungs, die da in Schlachthäusern arbeiten, haben kein leichtes Leben, werden von uns ausgebeutet, weil wir diese günstigen Produkte kaufen. Deshalb bei Hühnchen sage ich, so wenig Hühnchen, wie wir essen, kaufen wir wirklich dann schon in Anführungsstrichen die teuren Sachen, die es da gibt. Und dieses Maishähnchen von Kikok, das ja auch auf unterschiedlichen Höfen aufwächst, das finde ich eigentlich qualitativ schon ganz gut. Ich weiß natürlich, wenn du jetzt irgendwo ein Bio... Hä?
Das Huhn wächst auf unterschiedlichen Höfen auf.
Ja, dieses Kikok, dieses
wird das immer durchgekarrt durch ganz Deutschland.
Ja, ja.
Geht erst auf
Nein,
die Kuh. Jetzt ist es erwachsen.
Man
jetzt
kann es natürlich, wenn man auf eurem Bildungsniveau ist, dann denkt man jetzt natürlich so. Ich meinte es natürlich so, dass das Markenlogo Kikok sicherlich nicht dafür steht, dass ein Hof alle Kikok-Hühnchen produziert, sondern da mehrere Höfe unter dem Kikok-Label das produzieren, würde ich jetzt sagen.
Ach so. Du meinst, es ist nicht wie der Wiesenhof?
Nicht wie der Wiesenhof. Ne, der dann irgendwie groß ist, der Wiesenhof.
Ja, genau.
Ja, so ist das. Ne? Ja, was habt ihr denn Ökologisches gegessen? So.
Ich mach mal ganz schnell, dann kann Daniel sich nochmal sortieren, bevor sein Monolog geht.
Das ist nicht lange.
Mein Dish der Woche habe ich gar nicht selber gegessen und trotzdem fand ich es geil. Und zwar
das essen lassen.
Begab es sich vor ein paar Tagen, dass meine Frau aus der Schule kam und unterwegs mir noch schnell eine Nachricht geschickt hatte, dass sie sich etwas zu essen wünscht, weil sie so einen Hunger hat. Und dann habe ich geguckt, was ich in der schnellen Zeit
hinbekomme. Das ist überraschend.
Ja, ne, kommt völlig überraschend. Und dann habe ich, weil es noch vom Vortag quasi vorgegart war, habe ich so eine kleine Schale mit verschiedenem Gemüse hier, mit Brokkoli und Karotten und so gehabt. Und das habe ich dann nochmal in der Pfanne mit ein bisschen Butter ein bisschen durchgeschwenkt, dass das nochmal wieder ein bisschen lebendig wird. Und dann, jetzt kommt der Knaller, habe ich mir überlegt, was isst man dazu, um das noch so ein bisschen aufzuwerten. Und dann habe ich eine Gorgonzola-Soße angesetzt mit Mandelmilch, Gorgonzola, Muskatnuss. Und, Achtung, ich hatte noch offenen grünen Veltliner im Kühlschrank und dann habe ich den noch ein paar Minuten mit einköcheln lassen und ich sag mal so, Heidewitzka, ich habe probiert, auch wenn da Gorgonzola drin war, aber der Rest war ja quasi für mich verträglich, boah, war die lecker. Also das war richtig gut. Ich glaube, ich muss öfter mal so Käsesoßen machen und da ein bisschen grünen Veltliner mit drin einkochen. Richtig geil. Und dann habe ich das über das Gemüse gemacht.
Lass die Käsesoße weg, mach, trink mehr grünen Veltliner.
Und dann habe ich noch so einen gehackten Nussmix in eine Pfanne gemacht, habe das angeröstet und habe es quasi noch so oben drüber gestreut als Crunch. Ich sag mal so, an dem Tag war ich der König hier, ne?
Also, ja, das können wir vorstellen. Frau kommt nach Hause, Essen steht auf dem Tisch, das ist auch noch lecker, essbar, ne?
Das sah wirklich gut aus. Also, ja. Weißwein in, mehr Weißwein in Soßen machen. Jetzt weiß ich, warum die Österreicher so viel grünen Veltliner in ihre Soßen packen.
Hast du noch nie eine Beurre Blanc gemacht? Nee, hast du noch nie, ja. Aber könntest du?
Ja,
nee.
Lieber nicht. Daniel.
Ja.
Sonnenschein.
Philipp. Affenschnäuzchen.
Du kleine Ferkelnase, erzähl doch mal, was hast du denn gekocht?
Bei uns gab es, wir haben vegetarisch gekocht am Sonntag. Es gab eine Art, ja, Chili con Carne, aber mit Linsen. Und die war unbeschreiblich gut. Auch wenn du jetzt irgendwie Fleischfan bist und du kriegst die vorgesetzt, dir fehlt es nicht. Die war wirklich, die war sehr gut gemacht. Die war, ja gut, habe ich gemacht. Und
ich finde, man isst zu wenig Linsen, ne?
Dani, ich glaube, du hast das falsch verstanden. Du solltest uns mehr loben, nicht dich.
Ach so.
Du weißt ja, Eigenlob müffelt, ne?
Ja, aber ich, nö, also Linsen mag ich schon ganz gerne, aber es hat immer so ein Problem mit Linsen, ne?
Wieso?
Ja, nach dem Linsenessen.
Erbsenbohnenlinsen.
Kommt aber drauf an, wie, ach eigentlich, also kommt drauf an, wie man die gekocht hat, oder?
Nö, habe ich schon, hat man schon gemerkt.
Ja, okay, war ein bisschen Feuerwerk bei euch zu Hause, ja?
Hast du nächsten Tag,
könnt ihr aber auch an den,
hast nächsten Tag einen Drachen steigen lassen?
Ja, ich hatte so ein, ja, so ein, ich hatte so ein aufblasbares Zelt im Bett.
Das sind die, naja, lassen wir das Thema.
Hm? Aber nee, aber die war wirklich
Linsen,
gut.
Linsen sind, oh, ich liebe Linsen. Also ist echt gut. So schöne Linsensuppe, wenn die gut gemacht ist, ne?
Ja, also in dem Fall waren das Beluga-Linsen. Oh. Beluga-Linsen also zuerst Zwiebeln angeschwitzt, 18 Knoblauch, dann noch Chili und ein bisschen Paprika, das anschwitzen lassen, dann die Linsen mit rein, mit Wasser aufgießen, einkochen lassen. Dann kam noch als Gewürze kam noch mit rein, Kreuzkümmel kam mit rein, ich habe noch gerochtes Paprikapulver ein bisschen mit rein und Koriander kam noch mit rein. Und Salz, Pfeffer. Und dann kam dann noch, zu dem Wasser kamen dann noch Tomaten noch dazu. Und dann einkochen lassen und dann erst, wenn sie fertig sind, salzen. Und dann gab's noch eine Käsesoße mit dazu, die hatte auch aus Basis, nämlich dann rote Linsen. Rote Linsen auch mit Zwiebeln angeschwitzt, bis die ganz weich sind. Und dann kamen noch Chilis noch mit rein und eingelegte Chilis. Und das wurde dann aufgemixt mit Feta-Käse. Mhm. Das war sehr gut. Und dazu gab es dann noch abgetropften Joghurt, also Labne. Und da haben wir dann noch so Pita-Brote klein geschnitten. Und zu so Dreiecken, wie Tortilla-Chips. Und dann noch im Ofen noch gebacken mit ein bisschen Öl. Und die waren dann auch so ganz knusprig. Und dann hattest du so Tortilla-Chips mit Chili, Con Carne, Käsesoße oben drüber.
Oh, das hört sich gut an. Das würde ich am Sonntagabend gerne essen, zum Super Bowl.
Ja, da habe ich auch schon überlegt, was ich da mache. Und dann, ja, es steht noch nicht ganz fest. Aber es war ja noch nicht alles. Dann gab es noch, die haben wir auch schon öfters gemacht, Chicken Wings aus Blumenkohl. Mhm. Die sind auch immer sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch eine Art, ja, nicht wirklich Schmorgericht. Das war aus Kartoffeln und Kohlrabi gestiftelt und dann im Ofen in einer Schale gebacken mit so einem Gochujang-Dressing. War auch gut. Mhm. Okay. Aber die Linsen, die waren am besten. Dieses Chili con Carne, das war Beste.
Beste. Ja, das hört sich auch richtig. Ich hab grad echt Bock auf Chili con Carne. War das dann sehr scharf oder ist das so?
Nö, das kannst du ja dann steuern. Und ja. Dings haben wir noch mit rein. Eine geräucherte Chili haben wir noch mit rein.
Okay.
Komme ich gleich wieder drauf, wie es heißt.
Ja, kein Problem.
Chipotle.
Chipotle, ja. Das liebe ich.
Mhm. Ja, unerreichtes Aroma, ja. Mhm.
Tja, und so ist das, wenn man einen Tag ist man Chili-Experte und den nächsten Tag ist man irgendwie auch der Brot-Experte, ne? Wir hatten das, ja. Ich glaube, Jonas, war das am Montag, wo unsere beiden Brotexperten miteinander, wann?
Am Sonntag, als du den Justus so gefrontet hast, dass er sich bis jetzt nicht mehr gemeldet hat.
Ich glaube, er hat sich zwischenzeitlich noch gemeldet. Aber ich habe auch heute irgendwann dran gedacht, dass Justus lange nicht mehr aktiv im Chat war. Es macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Der schreibt ja sonst auch sehr viel. Aber ich glaube, der hat danach noch geschrieben. Der hat das gar nicht so mitbekommen, dass ich da irgendwie... Also man muss sich das vorstellen, irgendwie, wenn zwei Personen über Quantenphysik reden und man denkt nur so, man ist so blöd, aber die beiden haben echt einen Brotmonolog geführt, wo Jonas und ich uns auch ein bisschen rausgehalten haben, wenn ich das richtig sehe. Da sind Fachbegriffe gefallen, die muss der Mann uns jetzt mal hier erklären.
Ein einziger ist gefallen.
Na, ich guck gleich nochmal. Ich guck gleich parallel.
Und der Fachbegriff war Kruste.
Das stimmt so.
Nein, es war nicht die Kruste. Es ging um die Kruste, weil der Justus hat mich nämlich gefragt, ob ich sie mit Schwaden gebacken habe.
Genau.
Schwaden, und das will mir jetzt der Philipp hier weismachen, dass er hat ja nämlich selber gesagt, dass er ja Brot kann, aber dann weiß er nicht, was Schwaden ist.
Es war übrigens,
das macht ihn ein bisschen,
Montag, ne? Möchte ich nur nochmal sagen,
das bisschen suspekt. Das war nicht Montag.
Ihr habt am Montag drüber gesprochen, mein Freund. Ging Montag 10.24 Uhr noch was von gestern. Dann wurden dicke Laibe gepostet. Und dann hieß es...
Ja, gebacken habe ich es am Sonntag.
Ja, aber ihr habt drüber am Montag gesprochen. Ein Schwaden. Ja, ich verstehe immer noch nicht, was Schwaden ist. Erzähl.
Ja, wenn du dein Brot einschießt, also in den Ofen tust.
Okay.
Brauchst du immer noch ein bisschen Feuchtigkeit, damit hier die Kruste nicht schon krustifiziert.
Ja.
Wie man das in der Fachsprache nennt. Sondern damit es eben noch aufgehen kann.
Daniel, das habe ich alles schon neulich schon gehört. Das hat der Martin von der Schwarzarbeit alles schon erzählt.
Ja, eben. Ne?
Dass man das immer jetzt alles wiederholen
ich
muss.
Jetzt,
meine Fresse.
Jetzt muss ich nochmal, sorry, ich habe nicht so viel Zeit im Leben wie ihr, dass ich noch 36 andere Podcasts höre. Ich höre unseren Podcast... Manchmal unseren Sportpodcast. Aber Schwaden heißt dann, da ist dann irgendwas noch mit Flüssigkeit drin oder wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
Dann hast du halt nochmal ein Blech.
Ah,
da schmeißt du dann Wasser drauf.
Ah, seht ihr, ich mache das nämlich mit einer Form, die dann dazu drin steht, wo Wasser drin ist. Dass halt
ja.
Aus dieser Form dann das Wasser verdampft.
Nur, sozusagen. Dass du halt keinen Begriff dafür hast, fertig.
Genau. Ja, vielen Dank.
Nicht so viel Tamtam drum machen, einfach machen.
Ja, genau. Ja, das ist es genau. Ein bisschen bodenständig, ja. Ne? Mal hier für den gemeinen Podcast-Hörer und nicht hier immer so von oben herab, ne? Und nicht loben und überhaupt, ne? Ja.
Ja, super, Philipp. Ja, aber wenn du dein Brot hier in dem Topf backen würdest, dann musst du auch nicht schwaden, weil da ist halt eben dieser Raum so klein, da reicht das, was an Feuchtigkeit vom Brot verdampft.
Brot drin ist.
Genau.
Ja, danke. Aber ich backe ja auch mal Baguette und das mache ich dann nicht im Topf, sondern ja auf einem Blech. Und da habe ich dann auch eine Form noch da zusätzlich stehen, damit da Feuchtigkeit zugeführt wird.
Ja, klar, weil wenn du dein Baguette hier im Topf machst, dann ist es ja ein Kranz.
Zum Beispiel.
Bei Baguette muss ich immer an das Ciabatta-Krokodil denken, Philipp. Erinnerst du dich?
Das Ciabatta-Krokodil?
Als ihr noch in Linden gewohnt habt und wir mal bei euch...
Ach so, ja, das Ciabatta-Krokodil, ja, das war eine Hochzeit meiner Krokodilbäckereien, war ich. Also, was der eine mit Weizensauer kann, kann ich mit Hefe.
Und, was ich gerade noch einwerfen wollte, bei uns geht das Thema jetzt auch steil. Meine Frau hat einen Sauerteig angesetzt, aber einen glutenfreien. Ich bin gespannt.
Nee. Nee.
Nee. Irgendwo hört es auf.
Wir wissen das Backen.
Hm?
Ja. Das kannst du doch nicht backen. Du brauchst deinen
Gluten. Ja, warte doch mal ab.
Und dann bäckst du einen glutenfreien Sauerteig mit einem glutenfreien Mehl.
Warte doch mal ab. Nein, das mit...
Lass
mit
ihn doch mal reden.
Unter anderem mit Quinoa. Weiter habe ich es mir nicht angeguckt.
Ja,
das
aber...
Das hört sich schon echt unsexy an.
Was backt ihr denn dann damit? Was für Mehl?
Das muss ich sie fragen, das weiß ich nicht. Ich habe es mir noch nicht näher angeguckt.
Ja, weil wenn jetzt der Sauerteig hier glutenfrei ist und ihr macht das mit Weizenmehl, dann macht das ja überhaupt keinen Sinn.
Ach nee. Lass es mich doch erstmal klären.
Psst.
bevor du es wieder vorschnell verurteilst, du Ziegensack.
Mach ich nicht. Nein, nein, nee, alles super, Jonas. Es ist sehr schön, dass ihr den Sauerteig angesetzt habt mit dem glutenfreien.
Ich bin sehr super. Gespannt, was das wird, Jonas. Wann ja, können
ich bin
wir damit
auch schon
rechnen?
Ganz gespannt.
Weiß ich nicht, aber zur Not hat Paul eine neue Tüte Murmeln, ist doch auch schön.
Oder ihr backt mal was für den Kindergarten.
Ja, und wie habt ihr dann das jetzt angesetzt? Habt ihr das mit ganzem Quinoa?
Das sind ja so kleine Körner, keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht näher angeguckt. Ich habe da nur aus der Ferne irgendwie so ein Glas gesehen und wir hatten da kurz drüber gesprochen, aber der hatte da irgendein Rezept ausgegraben. Ich bin gespannt. Ich werde es euch wissen lassen.
Okay.
Ich bin auch sehr gespannt.
Daniel, lass dich einfach mal überraschen.
Wir möchten Fotos sehen.
Spring mal über deinen Schatten.
Ja. Ja, mache ich ja. Super.
Super, ganz toll gemacht, Jonas. Ja.
Also deine Jonas, Frau, wollte ich sagen.
Du hast uns ja, wir haben ja, also wir bereiten uns ja immer fachmännisch auf solche Podcast-Folgen vor. Das merken alle unsere Zuhörer sicherlich jedes Mal wieder. Ich glaube, wir sind so professionell diesmal aufgestellt, dass wir sogar, wie gesagt, wirklich hier mal unser Programm nebenbei aufgeblendet haben und da so reingucken können. Aber Jonas, du hast diese Woche wirklich viel Input gegeben für diese Folge. Und ich finde, derjenige, der es verbricht, muss es auch moderieren.
Aha.
Und deshalb, ich würde jetzt einfach mal so flauschig, ich weiß nicht, wie ich bei dir bin, also bei mir bist du über mir, ich würde jetzt einfach mal so dir ein bisschen so meine Hand reichen hier, ne? So. Und dann kannst du mal jetzt so das Zepter habe ich jetzt übergeben, ne?
Ja. Und zwar wollten wir heute mal so ein bisschen das Thema Einkaufen einläuten. Einläuten heißt, dass es da nochmal eine andere Folge zu geben wird, die ein bisschen größer wird, wo wir auch einen Gast dazu haben. Heute soll es mal so ein bisschen um die Einkaufslogistik gehen.
Und ich glaube, wenn der ganz kurz, wenn ich noch einmal unterbrechen darf, wenn der Gast zu dieser Einkaufsfolge kommt, das wird wirklich legendär, weil wenn es um Einkaufen geht, er hat einfach Ahnung, ne? Der kann da Geschichten erzählen. Also ich würde auch, glaube ich, Geld dafür zahlen, um mit ihm mal einkaufen zu gehen.
Wobei ich sagen muss, die Fragen, die wir für heute hier vorbereitet haben, die würde ich von ihm auch gern beantwortet wissen, aber das klären wir an anderer Stelle. Wäre bestimmt spannend, was er dazu zu sagen hat. Ich bin darauf gekommen, weil ich mir in den letzten Wochen öfters mal vor und während des Einkaufs die Frage gestellt habe, ob man das vielleicht auch anders machen kann und wie das vielleicht andere auch für sich organisiert kriegen. Die erste Frage, die mir so einfiel, die mich mal interessieren würde, wie ihr das handhabt, wenn man jetzt so an den typischen Wocheneinkauf denkt, wie oft geht ihr in der Woche einkaufen? Macht ihr einen großen Einkauf, zum Beispiel am Wochenende und wisst dann eben auch, was ihr für die Woche braucht, sprich, ihr überlegt euch für jeden Tag, was ihr essen wollt und überlegt euch, was ihr dafür braucht. Schreibt dann stundenlang einen Einkaufszettel und arbeitet den dann ab. Oder geht ihr irgendwie alle zwei Tage los und überlegt euch dann immer für die nächsten 1 bis 3 Tage, was ihr essen wollt. Welcher Typ Einkäufer seid ihr?
Das mit diesem Überlegen, das habe ich in der ersten Corona-Phase ja gemacht. Es hat seine Vorteile, weil du gibst doch weniger Geld zum Einkaufen aus, wenn du es dann so ganz durchplanst und dann wirklich auch strukturiert kaufst und dann das in der Woche machst, was du dir aufgeschrieben hast. Aber es ist halt irgendwann mal auch nervig, wenn du dann, weil du musstest, ja, dann musst du dich ja wirklich dann da hinsetzen und dann überlegen, was du da machst und dann musst du noch jedem zeigen, ob das jedem passt.
Man hat nie Zeit für sowas, oder? Oder ich habe immer nicht die Muße, mich dann irgendwie, vor allen Dingen,
ja gut, du in Corona hatte ich da schon Zeit.
Aber kennt ihr das dann auch, dass man, wenn man sagt, oh, ich muss noch irgendwie Einkaufszettel schreiben, wenn man gerade satt ist, dass man auf nichts Bock hat? Also dass einem dann auch nichts einfällt?
Das ist eigentlich ganz geil, ne?
Also das ist ja so auch so, wenn du völlig vollgefressen einkaufen gehst, landet ja auch quasi nichts im Wagen, weil du auf nichts Bock hast. Aber wenn du vorher überlegen willst und nicht so richtig Hunger hast, also mir kommen dann immer wenig Ideen. Also deswegen finde ich es schwierig, sich vorher irgendwie eine ganze Woche vorzuüberlegen.
Ja, gut, nee, also einerseits, ich schreibe halt schon die Sachen auf, die ich halt dann, wo ich merke, dass die in der Woche halt jetzt langsam zu Ende gehen, dass ich die jetzt schon mal mit aufschreibe. Sowas mache ich schon, weil das vergesse ich sonst wieder. Also normale Sachen, so Küchenrollen und sowas oder irgendwie Spülmittel, dass du das mit aufschreibst. aber so gut. Ich esse ja unter der Woche jetzt ja auch nur so was Schnelles immer. Und dann ist halt nur am Sonntag immer einmal einkaufen. Da steht's ja dann eh fest, was du einkaufen musst, weil wir halt nach den Rezepten halt dann kochen. Mhm. Aber wenn ich so für mich einkaufe, ja, dann kaufe ich auch so ein, wie ich es gerade brauche. Ein Just-in-Time-Geschäft praktisch, so fast. Weil, ja, erstens, weil ich da keine Muße mehr habe, mich dann dahin zu setzen. Und weil es für mich dann auch meistens dann nicht so klappt. Wenn ich mir dann irgendwas vornehme, dann komme ich dann doch später nach Hause, dann habe ich dann irgendwie keine Lust mehr zu kochen. Und dann vergammelt ihr wieder das Gemüse irgendwo. Und das auch ein bisschen, da gehört auch sehr viel Disziplin dazu, finde ich, dass du so mit Wochenplan kochst und einkaufst.
Das
auf der anderen so. Seite, weißt, auf der anderen Seite kannst du dann, kannst du, da gibt's nicht so ein Gemaule dann immer, weißt, wenn du halt dann irgendwas kochst und dann, so steht's schon fest, da weiß es dann schon jeder.
Aber jetzt habe ich noch gar nicht verstanden, wie das jetzt läuft bei dir. Also, hast du jetzt einen großen Einkauf und mehrere kleine oder wie machst du es jetzt?
Nee, es sind einfach mehrere kleine Einkäufe. Weil fürs Wochenende, da kauft halt, wenn der, das macht ja der Roman, kauft dann schon was ein und ich kaufe noch was ein, je nachdem, wer wohin kommt. Und unter der Woche kaufe ich mir halt selber meine Sachen. Und manchmal ist es dann, ja, in so speziellen Sachen, da fahre ich halt nicht mehrmals in der Woche hin, so Asialaden oder sowas, da fahre ich nur einmal die Woche hin. Das wird dann, ja, das ist dann, Asialadentechnisch wäre dann schon ein Wocheneinkauf. Hm. Aber sonst, was du sonst im normalen Supermarkt bekommst, nö, dann kaufe ich ja das, was ich Lust habe, was ja gerade noch geht. Aber gut, ich bin ja auch dann hier so fast alleine, ja, für mich so. Das ist dann aber gleich noch was anderes. Mit also. Familie. Ja, aber ich glaube, das hat sich auch geändert in der heutigen Zeit. Das ist so ein Wocheneinkauf. Macht man das wirklich noch auch mit Familie? Ich glaube fast nicht.
Also bei uns. Weil
du hast doch jetzt
einen Supermarkt doch
irgendwie so nah.
Ja, es ist ja, die Supermärkte sind ja wirklich nah. Und bei uns ist es so, wir machen, also ich gehe eigentlich die meistens einkaufen und ich kaufe dann Richtung Donnerstag oder Freitag schon größer ein. So die Grundsachen, die man braucht, die auch vielleicht, weiß ich, eine halbe Woche oder eine Woche reichen, so wie bisschen Gemüse, bisschen Obst, so Milch, sowas. Also die Grundzutaten halt, Joghurt, was man im Kühlschrank hat. Und vorm Wochenende, wie gesagt, dann kaufe ich halt ein, dann überlegen wir uns, was wir am Wochenende essen wollen. Das kaufe ich dann schon mal auch komplett ein und nicht, dass man irgendwie losgeht und kauft nochmal Samstag ein. Und so Fleisch, das kaufen wir hier vor Ort. Und dann kaufe ich unter der Woche, essen wir abends oft Brot, also Aufschnitt und Aufstrich sozusagen. Und dadurch gehe ich dann unter der Woche eigentlich auch nicht so einkaufen, weil das die Wurst kaufen wir irgendwie am Wochenende und Käse hast du im Kühlschrank und dann ernährst du dich halt irgendwie in der Woche so von den Sachen. Und wenn du irgendwie mal abends Bock doch hast auf was Warmes oder so, dann entscheidest du das spontan und dann gehst du einfach dann in den Supermarkt und kaufst halt für den Abend. Dieses, was Daniel auch gesagt hat, dieses Kochen nach einem Wochenplan hat ja, verlangt ja auch eine Disziplin, wenn man wirklich jetzt sagt, ich kaufe eine Woche im Voraus ein, führt natürlich auch dazu, dass du, wenn du Pech hast, Produkte zum Ende der Woche halt auch irgendwie nicht mehr so doll sind. Oder du halt auch irgendwie nach 6 Tagen feststellst, oh, ich habe gar keinen Bock heute mehr auf den Hirsesalat oder so. Also, ne? Und das finde ich dann auch irgendwie doof. Und wie gesagt, also wir fahren eigentlich mit der Taktik ganz gut, dass wir Richtung Wochenende ein bisschen größer einkaufen, auch so vielleicht 2-3 Tage im Voraus, vorausschauend, und die anderen Tage lassen wir uns dann einmal so ein bisschen inspirieren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Jonas, wie macht ihr denn das?
Relativ ähnlich. Also bei uns gibt's schon den klassischen Wocheneinkauf, der findet allerdings meistens am Mittwoch, allerspätestens am Donnerstag statt. Und lustigerweise gibt's für den Einkauf immer auch einen Einkaufszettel. Und das Skurrile daran ist, ich behaupte, dass 95% der Produkte auf dem Zettel jede Woche die gleichen sind. Das heißt, eigentlich könnte man sich den Zettel sparen, weil sozusagen der Stammeinkauf ist immer quasi annähernd der gleiche. Da gibt's dann manchmal so Ausreißer natürlich, wenn irgendwas dann mal nach Wochen mal alle ist. Also wenn dann irgendwie der Senfvorrat alle ist, dann schreibt man halt, wenn man dran denkt, mal Senf dazu oder irgendwie ein Glas Gurken oder so. Aber eigentlich kaufen wir fast immer das Gleiche so an Grundzutaten oder an Grundnahrungsmitteln. Da hat dann halt mittlerweile auch so jeder seine Favorites und das die kennt man halt auch dann von dem anderen schon. Insofern macht das relativ einfach. Für mich ist immer schwierig, mir fällt immer dann rechtzeitig oder nicht rechtzeitig ein, worauf ich mal wieder Lust hätte, was mal was anderes wäre. Also ich bin da nicht so, oder ich habe gemerkt, dass ich relativ schlecht aus der Ferne Bock auf etwas kriegen kann. Manchmal hilft es mir, wenn ich durch die Gänge im Supermarkt gehe und mich quasi davon inspirieren lassen kann. Deswegen ist sozusagen die Abwechslung im Einkaufswagen größer, wenn ich entweder mitkomme zum Einkaufen oder einfach, wenn ich derjenige bin, der einkauft. Und da ich aber jetzt länger hatten wir es so gehandhabt, dass meine Frau einkaufen gefahren ist und da war es dann häufig so, dass ich hinterher sozusagen mich auch über mich selber geärgert habe, dass mir vorher nichts eingefallen ist. Und ne, dann packst du so die zwei Taschen aus und denkst so, ja, die die Sachen, die wir immer haben. So, ne? Und dann, jetzt kommen wir zu dem, warum es bei uns ähnlich ist. Letztlich gibt es dann schon auch eigentlich noch so ein, zwei Tage in der Woche oder auch am Wochenende, wo ich dann nochmal losflitze, weil ich irgendwie die brennende Idee habe. Und aber diese Idee kann ich halt nicht erzwingen, ne? Also die habe ich nicht, wenn es heißt, ich fahre in einer halben Stunde los, überleg dir noch mal was. Das kann ich dann nicht. Deswegen gibt's dann halt immer noch mal so kleine Extratouren, dass man dann halt noch mal losdüst. Dann ist man auch irgendwie ein bisschen freier und kann vielleicht einfach auch, wenn man weiß sozusagen, man hat die Grundzutaten zu Hause, dann kann man noch mal so ein bisschen danach gehen, wo es einen so hintreibt im Laden. Ne? Dann kann man mal ein bisschen in Ruhe gucken und vielleicht geht man dann auch zu einer Uhrzeit oder zu einem Tag, wo gerade nicht so viel los ist. Dann hat man so ein bisschen mehr Ruhe und Muße irgendwie oder Muße und hetzt sich nicht so durch. Ich mag das ja nicht, wenn die Läden so voll sind und man so durch die Gänge geschoben wird von hinten. Das nervt manchmal ein bisschen. Also insofern gibt es schon einmal so den klassischen Einkauf und dann halt so die kleinen Lustkäufe irgendwie obendrauf, ne? Aber ich glaube, ich kann Daniel auch ein bisschen nachvollziehen, wäre ich quasi hier mehr oder minder Single-Haushalt und müsste für mich alleine einkaufen, glaube ich, dass ich so alle 2, maximal 3 Tage einkaufen gehen würde und dann halt immer, ja, das, worauf ich so die nächsten 1, 2 Tage Bock hätte. Würde, glaube ich, wesentlich ungesünder werden auf Dauer. Aber gut, ist jetzt nicht so, insofern brauchen wir keine Gedanken drüber machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele allein lebende Leute gibt, egal ob Männlein oder Weiblein, die einmal die Woche nur einmal Großeinkauf machen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Glaube ich auch nicht.
Sei denn, du hast so, nennen wir es mal, kulinarische Langweiler, die irgendwie sowieso immer nur die gleichen 5 Sachen im Kühlschrank haben und dann irgendwie alle 4 Tage sowieso bestellen oder auswärts essen, denen ist es dann wahrscheinlich auch egal, dass immer der gleiche Murks im Kühlschrank liegt.
Ja, boah. Das ist so, ne? Also ich finde auch, man lässt sich ja beim Einkaufen, also mir macht Einkaufen auch meistens Spaß und hab natürlich dann auch meinen Einkaufszettel so fürs Wochenende oder so, aber wenn ich jetzt in der Woche gehe, dann gucke ich natürlich auch mal ein bisschen, also auch am Wochenende gucke ich nach links und rechts und gucke vielleicht auch, wo ich Bock drauf habe oder was ich vielleicht nicht kenne, ne, so dass ich war heute bei einem Discounter und da war gerade USA-Aktion aufgrund des Super Bowls und dann habe ich halt doch noch gesagt, ach, ich kaufe doch nur mal eine Packung Doritos, falls ich irgendwie mir Bock habe, irgendwie so Tacos mit Käse zu machen für den Super Bowl und habe dann auch 2 Dosen amerikanisches Bier gekauft, wo ich jetzt schon weiß, dass die scheiße schmecken, einfach weil es echt miese Sorten sind, aber ich habe einfach gedacht, zum Super Bowl passt es dann so ein bisschen.
Unser kleiner Eventi.
Ja, ich habe da habe ich dann schon, oder man guckt einfach, was ist neu. Und ich meine, ich arbeite ja auch in der Lebensmittelindustrie und da hörst du ja auch die Fachmedien und siehst ja auch, welche neuen Produkte irgendwann jetzt in Handel kommen. Und wenn du dann da wirklich siehst und die haben ein gutes Konzept, dann kaufe ich das auch mal. Ne? Also da habe ich dann auch Bock drauf, das zu kaufen und lass mich dann auch mal verführen oder so und bin dann hinterher super begeistert oder halt enttäuscht. Und ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, ne? Das ist das Marketing, du sollst ein bisschen verlockt werden, du hast da Bock drauf, vielleicht machst du auch mal was, wenn du in den Laden gehst und du sagst, du willst heute, weiß nicht, Spätzle machen und gehst dann raus und hast irgendwie was ganz anderes gekauft, ne? Weil du einfach gedacht hast, oh geil, ich hab Bock auf Pommes oder so. Ne?
Ja. Pommes sind noch gut.
Gibt's morgen. Ja, Fast lecker. Food Friday.
Und sag mal, wir haben ja da noch ein paar mehr Fragen auf der Agenda.
Ja.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen die Rahmenbedingungen abgesteckt. Mach mal ein bisschen Butter bei die Fische. Was gibt ihr denn so aus für Einkäufe? Nehmen wir mal noch das Thema Takeaway, also oder Lieferdienst erst nochmal raus. Bleiben wir mal nur bei den Einkäufen und dann vielleicht auch ohne Getränke, also jetzt nur Lebensmittel. Was habt ihr da so für einen Umsatz?
Ja, dann bin ich ja, dann komme ich ja günstig raus. Wenn die Getränke nicht drin sind, dann ist ja kein Problem. Naja, wenn man so rechnet, also ich würde schon sagen, dass wir jetzt für hier 4 Personen in der Woche so zwischen 80 und 120 Euro ausgeben in die Richtung.
Oh, das ist bei mir ist so die Hälfte wahrscheinlich.
Ja.
Halt auch so ein paar Sachen.
Aber ich überlege gerade so, wenn ich am Wochenende irgendwo, also wenn ich einen Großeinkauf mache für eine Woche, bin ich locker bei 80 Euro. Und wenn ich dann noch unter der Woche dazu rechne, also ich würde schon so sagen 120 Euro in der Woche, bestimmt.
Okay.
Ja, da kannst du aber nur im Supermarkt einkaufen.
Aber da muss man, das, genau, zu, ja, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Nicht zu
Basic Bio oder so.
Also das ist Supermarkt und gut, wir kaufen ja unser Fleisch, wie gesagt, hier beim Schlachter, das ist ja auch ein bisschen teurer und wir haben ja auch einen kleinen Supermarkt hier, wo die Sachen sicherlich auch einen Tick teurer sind. Wir kaufen ja wenig Bio-Gemüse, muss ich dazu sagen. Ne? Also wenn wir jetzt noch eine Bio-Quote hätten. Ja. Wir haben ja hier auch einen Bio-Supermarkt, aber ich finde immer, da, ein paar Produkte kannst du da kaufen, bei anderen Produkten, da habe ich irgendwie so eine Schwelle, da ist es für mich, weiß ich nicht, dann...
So kein Bio-Shampoo?
Nee, irgendwie nicht so, aber ich finde dann, es gibt so ein paar Sachen, bei meinen Schwiegereltern ist es auch manchmal so, die kaufen dann irgendwie Produkte da und dann kaufen die, nehmen wir mal Rosenkohl als Beispiel und dann kommen die und sagen, hier, der Rosenkohl hat jetzt übrigens diese Papiertüte hat 15 Euro gekostet. Und wenn du dann weißt, was Rosenkohl sonst so kostet und ich weiß nicht, es gibt Gemüse so, es ist echt schwierig. Also ich finde, Bio ist wichtig und gut, dass es das gibt, aber ich habe echt irgendwo bei Bio dann auch irgendwo eine Grenze für ein paar Produkte. Bei manchen Produkten macht es in meiner Meinung nach, bei anderen irgendwie nicht so. Und deshalb, also da ist wenig Bio-Anteil drin. Ich lege dann eher Wert auf Käse und auf Milch, dass das einen höherwertigen Standard hat. Und wie gesagt, so auf Fleisch. Aber bei Gemüse ist es bei mir so ein bisschen, weiß ich nicht. Können mich die Leute dann steinigen nach dem Podcast, aber...
Aber Philipp, nochmal, nur, dass ich es verstehe. Wenn wir mal bei den 120 bleiben... Ist da dann sozusagen der Einkauf fürs Wochenende inklusive Fleisch mit drin?
Würde ich sagen, ja. Also wenn ich jetzt sage, ich habe den Wochenendeinkauf drin, rechne mal 80 Euro oder rechne 90 Euro plus, wenn ich dann nochmal beim Schlachter am Wochenende bin für die Woche und vielleicht für ein Hauptgericht, was Fleisch beinhaltet am Wochenende. Wir versuchen das natürlich auch so ein bisschen immer, dass wir sagen, okay, Richtung Sonntag vielleicht ein Fleischgericht, je nachdem, wo wir Bock drauf haben. Da würde ich schon sagen, dann lassen wir da auch bestimmt in der Woche beim Schlachter so 30 Euro hier auf dem Dorf. Also deshalb, aber ich muss auch sagen, da sind sicherlich auch nochmal ein, zwei Getränke mit drin in diesen Beträgen. Ne? Also wenn, sagen wir mal 100 Euro, 110 Euro, so in die Richtung würde ich sagen, tippe ich mal in der Woche.
Ist aber, also erstaunlich wenig, muss ich sagen, wenn ich das vergleiche.
Ja.
Also ich...
Gut, aber ihr, das muss man ja dazu sagen, ihr kauft ja auch viel auf dem Markt ein. Zumindest sehen wir immer die Marktfotos. Und Markt ist ja nun echt exorbitant teuer, ne?
Ja, das stimmt. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass wir da jetzt seit 3 Wochen gar nichts gekauft haben oder seit 4, oder generell, wenn wir da mal eine Woche nicht bestellen und nichts holen, also unser Wocheneinkauf, wenn wir jetzt nur den Standardeinkauf am Mittwoch nehmen, der liegt aktuell so bei 140.
Mhm.
Und dann kommen halt nochmal bei meinen ein, zwei Extratouren, sagen wir nochmal 30 dazu. ne, bei diesen, nennen wir es mal Lustkäufen, kommen dann bestimmt nochmal 30 dazu, wenn es dann jetzt irgendwie einmal die Woche künftig irgendwie Fleisch gibt, dann sicherlich nochmal irgendwie ein 20, also rechne mal gut 200 Euro die Woche.
Ja, ich werde das nochmal so ein bisschen mittracken, jetzt die nächsten Wochen, dann werde ich nochmal sagen, vielleicht bin ich auch höher und unterschätze das total. Aber ich glaube,
mehr geschätzt bei euch.
Also, kommt auch sehr wenig vor, muss ich sagen, bei euch.
Okay. Ja, ich werde mal gucken. Ich ticker das mal mit eine Woche und dann werden wir sehen, wo wir landen.
Also, ich denke, dass wir da gut auf knapp 100, also insgesamt auf 180 Euro kommen, so im Monat, in der Woche.
Mhm.
Ja, das ist schon realistisch. Und dann gibt es ja auch noch die anderen Lustkäufe, ne? Wenn der Postmann zweimal klingelt oder wenn man nochmal mit dem Elektroauto an der Bestellsäule hält. Wie ist denn das so bei euch? Wie oft pro Woche gibt es denn noch auswärtiges Essen?
Das kann ich relativ schnell machen. Das ist bei uns maximal, glaube ich, einmal in der Woche noch. Dass wir an meiner Woche irgendwie entweder Essen holen von extern, liefern lassen wir uns eigentlich gar nicht, weil ich mit Liefern immer Probleme habe, weil es auf dem Dorf immer einfach qualitativ dann nicht mehr doll ist, weil es irgendwie kalt wird. Also wir holen es wenn ab.
Nicht mehr so richtig frisch, wenn es erstmal bei euch ist, ne?
Und was hatten wir diese Woche? Diesen Bulgur Bowl, den ich diese Woche mal abgeholt habe bei einem Restaurant auf dem Weg nach Hause, habe ich das gemacht. Ja, das waren irgendwie jetzt 30 Euro, zwei Bowls plus einmal hier so Richtung Pommes, was für die Kleine. Das waren, glaube ich, knapp 28 Euro. Ja, und wenn wir vom Restaurant holen oder so, dann sind es 50, 60 Euro oder so, ne? Je nachdem für eine Tour. Also, ich glaube, wir machen das echt nur einmal in der Woche, wenn überhaupt. Also gibt auch Wochen, wo wir es gar nicht machen. Das ist, würden wir in der Stadt wohnen, wäre es sicherlich.
Aber das Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so offen sage, das war auch schon mal anders in den letzten ein, zwei Jahren, oder? Also ich hatte das Gefühl, so eine Zeit lang habt ihr so dieses Takeaway ganz schön durchgespielt.
Ja, wir haben ja eigentlich sonst immer auch Takeaway Friday gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben in der Corona-Zeit bei einem Restaurant hier bei uns in der Gemeinde geholt, das Essen, um die auch so ein bisschen zu unterstützen oder so. Und im Moment ist es einfach so, dass wir halt das ein bisschen runtergefahren haben, wobei man auch sagen muss, viele hatten ja noch Ferien oder hatten jetzt Urlaub gemacht im Januar. Deshalb ist das einfach so ein bisschen runtergefahren. Also im Schnitt, ich würde sagen, einmal in der Woche machen wir das. Vielleicht auch mal, wenn es hochkommt, zweimal, wenn irgendwie noch Gäste da sind oder so und wir keine Lust haben auf Kochen. Aber ansonsten, ja.
Daniel fährt ja immer gern nochmal nach der Arbeit zu den beleuchteten Leuchtschildern. Nee,
das schon lange nicht mehr. Nicht mehr? Das mache ich so gut wie gar nicht mehr. Nur wenn es irgendwie gar nichts anderes mehr möglich ist oder ich komme irgendwie. Das letzte war, glaube ich, war mal das letzte Mal, da kam ich von der Hochzeit. Da war das, glaube ich, wo ich das nochmal geschickt habe.
Ja,
aber sonst
ist das auch immer. Das ist so ein bisschen. Oft ist es am Wochenende sehr spät.
Ja, oder halt dann zum Aus. Ja, wenn ich dann betrunken war am Vortag, ja, dann.
Stimmt,
dann
da kann es aber, noch vorkommen. Da, warte, ich gebe mal das Stichwort Google und betrunken Daniel ein. Da werde ich bestimmt. Ich glaube, da wurde mir letztens ein Bild von irgendwelchen Burgern, angebissenen Burgern morgens geschickt oder so.
Ja, das ist noch das Einzige, wo ich dann noch beim Burger King war, aber sonst habe ich das so gut wie gar nicht mehr. Außer, was wir einmal in die Woche noch in der Arbeit machen, ist halt dann noch Sushi holen. Aber das finde ich jetzt auch vertretbar, weil es ist halt auch Sushi. Ne? Das ist ja kein fetter Burger oder so. Aber sonst, also auch liefermäßig gar nichts habe ich noch nie gemacht. Weil ich finde das auch immer, das kommt dann auch immer nur kalt an. Ja, und sonst allerhöchstens mal Fastfood-Kette, aber das jetzt auch schon länger so nicht mehr. Das letzte Mal, glaube ich, war in der Weihnachtsfeier im Dezember.
Das war aber, glaube ich, auch nötig, den Abend. Oder den Morgen, ne?
Aber was guckt denn der Jonas so?
Wir suchen das Foto.
Nee, der Jonas, der hat gerade so geguckt.
Ich hänge heute ein bisschen durch.
Also, das ist ein Hängerchen. Mhm. Oh. Dann machen wir gleich schon mal weiter mit dem nächsten Thema.
Ja, mach doch mal.
Ja, weil da, ich hatte nämlich auch ein ganz interessantes Gespräch. Ich hatte letzte Woche am Wochenende auch jemanden aus der Lebensmittelindustrie auch da, mit dem ich auch ein bisschen auch über Ernährung gesprochen habe. Und dann kamen wir auch auf ein Thema. Nämlich, was glaubt ihr, wie ernähren wir uns in 10 bis 20 Jahren? Nehmen wir 20 Jahre. Wie wird sich die Ernährung ändern in 20 Jahren?
Da habe ich eine Frage dazu. Und zwar dahingehend, wie man die Frage verstehen soll. Geht es eher darum, wie wir uns quasi inhaltlich ernähren oder wie quasi die Logistik-Thema Kochen, Einkaufen, Bestellen?
Inhaltlich. Inhaltlich, was wir essen.
Also nicht, wie wir ans Essen rankommen oder wie das zu uns kommt.
Nee.
Sondern, okay.
Was wir essen.
Gute Frage. Ich würde sagen, ich glaube, dass sich da also noch mehr, als es vielleicht sowieso schon der Fall ist, eine Schere spalten wird in der Gesellschaft. Also, dass es weiterhin Leute geben wird, die sehr darauf bedacht sind, auf sich selbst zu achten, was die Ernährung angeht, sprich möglichst gesund zu essen und auch sich immer weiter davon oder immer mehr Leute von tierischen Produkten entfernen werden.
Von tierischen Produkten entfernen werden? Okay.
Ja. Und aber dass es eben genauso auch eine Schere in die andere Richtung geben wird, dass es immer mehr Leute geben oder dass es weiterhin viele Leute geben wird, die sich fast ausschließlich von Convenience-Produkten ernähren wird. Und vielleicht auch teilweise aus finanziellen Gründen wirklich nur von, ja, einfach billigen und vielleicht eher ungesunden oder wenig nahrhaften Produkten ernähren wird. Weil du natürlich sehr immer gut. Auch, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass leider Gottes ja Ernährung oder der Anspruch an die eigene Ernährung hat ja nicht selten auch was mit dem sozialen Gefüge zu tun, in dem du groß wirst, wie du sozialisiert wirst, ob sozusagen in deiner Familie, in Historie, ob da viel gekocht wurde oder ob du in der Familie aufwächst, wo eigentlich schon immer jede Woche nur das Toast und die Cola auf dem Band landet und ob es dann halt einfach nur TK-Kram gibt. Also ich glaube, das wird uns weiter begleiten, dass es eine große Schere geben wird zwischen Leuten, denen Ernährung wichtig ist, die irgendwie auch ein Interesse haben an selber kochen und sich ein bisschen auch damit befassen und dann andere, für die sozusagen Essen einfach nur ein Mittel zum Zweck ist. Und ich glaube, dass sich da die Schere noch weiter spannen wird.
Wie sieht das der Philipp?
Ich glaube auch, dass es so sein wird. Ich glaube aber, das ist ja auch das, was Jonas gesagt hat, dass wir uns mehr, ich glaube, Richtung pflanzlicher Ernährung bewegen werden, weniger Fleischkonsum, weil es wegen dem Klima sicherlich noch weiter zu vielen durchdringen wird und auf der anderen Seite auch wegen Tierschutz. Wenn man sieht, dass das billige Fleisch jetzt hergestellt wird, ist es auch, glaube ich, für viele sollten die sich hinterfragen, ob man das unterstützen kann und sollte. Und ja, also ich glaube einfach, wie gesagt, dieser pflanzliche Aspekt wird einfach noch deutlicher und größer werden, wenn man jetzt auch viele gute alternative pflanzliche Produkte hat. Ich glaube, man geht auch so ein bisschen in diese Richtung Clean Label noch mehr, dass Zusatzstoffe immer weiter vielleicht aus der Nahrung rauskommen in vielen Bereichen, da wo es möglich ist, weil die Verbraucher es auch fordern. Und ja, so Themen wie generell gesunde Ernährung ist jetzt schon im Fokus und ich bin bei diesem Thema, es sagen auch viele, ja, wir müssen Zucker reduzieren und solche Sachen. Ich glaube, das ist einfach nicht, wir müssen nicht den Zucker reduzieren, sondern die Mengen, die die Leute an zuckerhaltigen Produkten zu sich nehmen, müssen reduziert werden. Nur weil ich irgendwo Zucker reduziere, ich muss halt die Essgewohnheiten umstellen. Und ich glaube, da werden wir uns hinbewegen in den nächsten 10, 20 Jahren. So, für mich.
Ja. Also ich sehe es im Grunde auch so. Und ich, wenn du halt auch jetzt schon siehst, oder was die letzten 10 Jahre auch auf dem veganen Sektor auch gemacht haben, wie sich das entwickelt hat, da dachtest du ja auch erstmal noch so vor 5 Jahren, vielleicht ist es ja nur so ein Trend und es vergeht wieder. Und vor 10 Jahren hast du es irgendwie nur so im Reformhaus vielleicht bekommen, deine vegetarischen Ersatzprodukte. Und jetzt ist das im Supermarkt omnipräsent. Jeder Supermarkt hat mindestens innerhalb der Kühltheke schon eine große Fläche und ansonsten noch auf der nicht gekühlten sonst irgendwie was gibt's auch schon eine große Menge an vegetarischen Produkten. Das wird auch mehr werden, weil einerseits du kannst die Menschen halt nicht mit Fleisch ernähren. Es funktioniert halt so nicht. Es wird sicherlich, glaube ich, auch sich da noch was tun, dass du halt auch manche Haltungsformen auch wirklich abgeschafft werden. Das heißt also, dass sich da auf politischer Ebene, glaube ich, auch noch einiges tut. Und dadurch natürlich auch anderes Fleisch teurer wird, dass sich natürlich wahrscheinlich jeder kaufen kann. Aber dafür wirst du halt, glaube ich, in dem anderen Sektor. Weil es ist, was ich vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen kritisch sehe, was jetzt, glaube ich, ja auch passiert, sind was war das, was ich mal gesehen habe? So ein Aufschnitt, der nur irgendwie so aus 50% Fleisch war und 50% Gemüse.
Ja, das habe ich auch mal. Also so eine komplette Linie haben die rausgebracht, irgendwie weniger Fleisch.
Ja, das fand ich jetzt ein bisschen absurd auch. Aber ich glaube schon, dass sich das dahingehend, glaube ich, schon noch ändern wird. Oder gut, vielleicht bist du dann auf dem, was ja auch jetzt ein großer Sektor ist, ist ja wirklich auch künstliches Fleisch zu produzieren. Also Laborfleisch. Ja. Würdet ihr das essen?
Ich würde es auf jeden Fall mal probieren.
Also ich finde es an sich, finde ich die Vorstellung nicht so geil. Andererseits muss ich sagen, die ganzen veganen Ersatzprodukte, die ich jetzt so gegessen habe, die sind ja nicht weit weg davon. Ne? Das ist ja eigentlich auch, also ja gut, ist die Frage. Die sind ja, das ist ja im Prinzip schon irgendwie noch aus vegetarischer Grundmasse irgendwie produziert, ne? Aber so ganz weit weg ist es ja nicht.
Nee, es ist schon nochmal alles gut. Es ist halt echtes Fleisch.
Ach so, du meinst halt dann so im Labor dieses
gezüchtet. Ja.
Was dann quasi aus Zellen.
Genau. Okay. Was du aus Zellen züchten kannst.
Ja, ich glaube, das brauche ich nicht. Also dann
nicht?
Nee, dann kann ich auch normales Fleisch essen. Also klar.
Ja, aber wäre ja als auch so ein bisschen als Alternative zu sehen, dass man nicht mehr so viele Tiere umbringen muss.
Nee, ich glaube.
Und nicht mehr so viel ziehen muss.
Hätte ich keinen Bock drauf. Dann lieber gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Dann lieber das Ersatz.
Ich weiß auch nicht, wie sich. Ja, also wenn es wirklich ressourcenschonender wäre, auch was jetzt halt, was du, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, glaube ich, auch noch ein deutliches Problem werden wird, das ja auch mit Fleischzucht ja auch mit sich bringt, das ist eben auch der Wasserverbrauch ja auch dran. Und Wasserknappheit haben wir auch schon in ein paar Ländern und die wird halt wahrscheinlich auch nicht besser in den nächsten 30 Jahren.
Unwahrscheinlich, ja.
Gut, wenn die Polkappen halt schmelzen, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Wasser. Aber ja, schwierig. Aber ich glaube, ja, insgesamt denke ich auch, dass es, glaube ich, wirklich auch mehr hingehen wird, weniger Fleisch zu essen. Du siehst es ja, glaube ich, jetzt auch in der jungen Generation, die momentan zwischen die Kinder zwischen 15 und 25, ich darf sagen, dass es noch Kinder sind, wir sind ja alle schon ein bisschen älter, und dass die, glaube ich, auch schon ein anderes Ernährungsbewusstsein auch schon haben. Dass da auch, glaube ich, jetzt nicht mehr so dieses Fleisch essen, weißt du, die sind ja generell so, es wird ja auch kaum mehr, für mein Empfinden wird auch nicht mehr so viel geraucht unter Jugendlichen, es wird nicht mehr so viel gesoffen unter Jugendlichen.
Ja, das stimmt. Wir alle müssen braver, ne?
Ja.
Was wird das für eine Generation?
Das.
Nicht mehr so wie wir, ne?
Ne, aber haben wir nicht mehr den. Groß.
Ich würde tatsächlich gerne.
Nicht mehr so Leute, die ein Partyfass alleine trinken.
Ich würde ja.
Bleibt mehr für dich.
Ich würde ja gerne die Frage, die du gestellt hast, nochmal aus der anderen Seite beleuchten, weil ich den anderen Aspekt auch nicht uninteressant finde. Wir haben ja eben gefragt nach dem Was. Und für mich wäre jetzt nochmal spannend, was wir glauben, wie man in 10 Jahren einkauft oder wie man sozusagen in 10 Jahren sein, seine Nahrung beschafft. Da finde ich, das könnte auch nochmal spannend werden. Ich glaube ja, dass das Thema Lieferdienste noch sehr überhand nehmen wird oder noch sehr stark anwachsen wird, was es ja jetzt schon gibt. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass du in Supermärkten noch mehr sozusagen eine Vereinfachung haben wirst. Es wird, kann ich mir gut vorstellen, noch mehr in thematischen Boxen, glaube ich, eingekauft. Wenn man jetzt so an die Boxen von Melzer denkt. Und es gibt ja auch schon andere Anbieter, die so hier.
Ach, du meinst sowieso HelloFresh
und Co. Ich glaube, dass da noch ein großes Potenzial ist, also nicht bei mir, sondern innerhalb der Gesellschaft, dass du da noch viele Leute mit locken kannst, wenn du Leuten, die keine Lust oder keine Zeit haben, sich Gedanken zu machen, was will ich die Woche über essen, dass du denen so Themenboxen zusammenstellst und dass sie sich die im Markt einfach rausholen können. Oder halt einfach liefern lassen.
Aber ich glaube, das funktioniert auf einer Marktebene, glaube ich, nicht. Wenn du halt wirklich als Markt funktionieren willst, dann wirst du jetzt keine solchen Boxen zusammenstellen können. Ja, dieses HelloFresh und sowas, das gibt's ja auch schon länger, gibt's ja auch in den Staaten auch sehr viel. Ich glaube, das wird ja auch da ganz gut angenommen. Ich finde es aber dann, glaube ich, auch immer noch, finde ich HelloFresh und sowas zu teuer. Klar, die sagen ja auch, sie sparen der Verpackung und sonst irgendwie, weil die das irgendwie kleiner machen, aber die werden das, glaube ich, auch nur umverpacken. Das geht doch sonst nicht. Also du kriegst doch kein Hersteller, der dir irgendwie zwei Karotten irgendwie einschweißt oder sowas. Ich glaube schon, was sich, glaube ich, ändern sollte auch in den Märkten, dass Märkte generell auch, glaube ich, ein bisschen moderner werden, auch wie halt eben Produkte platziert sind, dass du halt eben auch so Themeninseln hast. Ich merke es für mich auch, dass ich eigentlich lieber in Supermärkten einkaufen gehe, die neuer sind, die irgendwie moderner sind, die halt irgendwie auch so das ein bisschen organisierter haben und dann noch irgendwie vielleicht dann, ich war jetzt erst hier wieder, wo ich jetzt ganz gerne hingehe, ist ein so ein Markt in Göttingen, so ein neuerer Edeka-Markt. Und die machen das irgendwie ganz hübsch. Das ist dann irgendwie auch sehr schön, schaut sehr neu aus, es ist sehr ansprechend auch Gemüse ist irgendwie ansprechend. Und dann haben die auch noch dann hier, weißt du, auch wieder so ein Sushi-Store-in-Store-System auch, das ist für mich ganz praktisch. Und dass sich da, glaube ich, was sich, glaube ich, schon ändern wird, ist auch noch die Art des Einkaufens. Gibt's ja auch schon bei uns, dass du jetzt mittlerweile auch schon so einen kleinen Laden hast, wo du nur reingehen kannst und es in deine Tasche packen kannst und dann kannst wieder gehen, weil das wird dir abgebucht.
Es gibt nichts Schlimmeres, als den Einkaufswagen vollzuladen, aufs Kassenband wieder auszuladen, dann wieder in den Einkaufswagen und dann zum Auto. Das ist so unnötig.
Ja, weil es ist halt irgendwie, einerseits, wenn du das irgendwie an einer normalen Kasse machst, finde ich es immer nervig, weil dann hast du immer dann so eine Kassiererin, die dann, weißt, wenn du irgendwie versuchst, es irgendwie langsam einzupacken, die dann mit der Hand immer dann das so entlang schiebt, dass sie wieder Platz hat.
Ja.
Und dann finde ich auch so die Selbstscannerkassen, finde ich auch, es ist für mich ein bisschen, ich finde es ein bisschen angenehmer, weil du halt so,
dein Tempo.
Ja, ein bisschen dein Tempo machen kannst, aber es ist halt auch wieder nervig, weil dann musst du alles wieder auf diese Kontrollwaage legen und dann musst du dann wieder den Border einscannen und das wird sich, glaube ich, schon auch.
Dann steckst du was ohne zu kassieren in dem Ding und dann leuchtet die Lampe über dir und dann kommt jemand und sagt, Mensch, was ist denn hier los?
Ja, aber eigentlich ist es doch immer so, wenn man sich
Rogen schon wieder anstellt,
dann keift die Frau, die vor dir dran ist, keift erstmal einmal durch den Laden, weil irgendwas nicht funktioniert und dann muss erstmal irgendeine Ladekraft da vorbeikommen.
Ein Supervisor.
Und was mich auch immer noch so ankotzt, das sind diese Märkte, wo du noch dein scheiß Obst immer selber wiegen musst. Entschuldigung, sie haben das nicht gewogen. Sie müssen das nochmal wiegen gehen.
Gibt's das bei euch noch?
Ja, das ist so nervig und auch so unverständlich teilweise. Weil manche Sachen, wo hatte ich es zuletzt? Das habe ich sogar im Großmarkt gehabt. Da habe ich noch mitgenommen, was habe ich da mitgenommen? Den Blumenkohl hatte ich mitgenommen. Das ist nämlich so skurril. Blumenkohl geht als Stückware. Wenn du aber Brokkoli dir kaufst, dann musst du den wiegen.
Ja, okay.
Und das verstehe ich immer nicht. Warum muss man so einen Schwachsinn machen? Es gibt doch heutzutage ganz normale Kassensysteme, wo eine Waage mit drin ist.
Aber da habe ich eine Frage.
Geht auch so.
Kann das sein, dass das früher, also auch wenn man da nicht selber wiegen musste, aber früher gab es doch eine eigene Waage an der Kasse, die aber nicht in dem Band integriert war, oder? Also.
Ja, so eine ja aber da gab es ja nur eine.
Ja, irgendwie so, ne? Also heute ziehen die das ja einfach, legen das drauf und drücken dann Nummer 7 für Paprika und dann kommt der Bon da raus. Aber früher haben die das doch irgendwie woanders abgewogen, oder nicht?
Ja, da musstest also du selber machen. Da
kommt doch heute kein Bon mehr raus, oder? Wenn er irgendwie vorne
ja, bist, oder der,
die legen das drauf.
Der scannt,
und dann geht's weiter. Scannt
das da halt ein, ne?
Ja.
Ja, ja, sie legt's da drauf und dann, ja, hier, Rhabarber, hier, so, da.
Aber Daniel, wo du vorhin das mit diesen Themeninseln oder so hast du es genannt, ne?
Ja.
Meine Frage wäre ja auch, ob man nicht den Leuten, die aus Faulheit oder aus einfach auch aus Unkenntnis heraus nicht gerne selber kochen und sich immer nur Fertigkrams kaufen, ob man denen nicht auch unter die Arme greifen würde, wenn man eine lange Wand im Supermarkt quasi so aufbaut, dass du immer so einzelne Segmente von oben nach unten hast, wo du quasi ein Gericht hast. Und dann hast du in mehreren Etagen untereinander die Einzelzutaten und dann eben nach persönlichem Geschmack oder Geldbeute eben in verschiedenen Qualitätsstufen. Und dann können die Leute sich da quasi ihr Gericht nach Zutaten zusammenkaufen und müssen nicht einmal durch den ganzen Laden, und meist wissen sie ja eh nicht, was da alles so reingehört. Aber so die Grundzutaten, wenn man die irgendwie so ein bisschen zusammenschieben könnte.
Aber das ist, glaube ich, schwierig, weil du kannst ja nicht die, weißt, das sind ja teilweise unterschiedliche Sachen, die du kühlen musst, die du nicht kühlen musst. Das kriegst du ja so nicht ganz gebacken, auch logistisch innerhalb eines Supermarktes. Schwierig.
Aber generell hast du natürlich recht, es gibt schon noch deutlich Optimierungsmöglichkeiten in so einem Markt, ne?
Ja.
Also ich finde generell natürlich auch die, weiß nicht, wie es euch geht, die Reihenfolge oder die Anordnung in so einem Laden finde ich manchmal total Banane.
Ja, und wenn sie dann mal wieder umräumen.
Das ist immer das Beste. Findet ihr Banane, aber es hat ja ein Konzept, sage ich mal, wenn so Märkte umgebaut werden und die Aufteilung innerhalb der Rubriken ist ja auch von Kette zu Kette vielleicht ein bisschen unterschiedlich,
zum Beispiel,
aber da ist ja Psychologie.
Außer bei Aldi. Ja,
gut. Da würde mir gleich was zu einfallen. Ist doch bei den meisten Supermärkten so, dass du, wenn du reinkommst, gleich Obst und Gemüse hast, ne?
Ja.
Finde ich zum Beispiel schon mal schwierig, weil kauf mal so weicheres Obst, also Obst, was schnell Stellen bekommt, also so Stoßmacken, so wie Tomaten oder Äpfel, Bananen. Wenn du die unten, wenn du da die Tüte nimmst und dann legst du das in den Wagen und danach kommen irgendwie irgendwelche scharfkantigen Produkte, dann hast du sofort irgendwie kaputte Äpfel, die dir dann nach einem Tag weggammeln. Du hast aufgeplatzte Tomaten, die schimmeln. Also das ist eigentlich total Käse, oder?
Ja, aber bei dem neuen Supermarkt, wo ich jetzt auch ganz gerne einkaufe, ist es nicht mehr so. Da ist nur ganz vorne noch so eine Bio-Insel, also so ein Bio-Ware. Und dann kommt später auch in der Mitte vom Supermarkt, dann kommt das wirkliche Gemüseabteil und Obstabteil. Weiß gar nicht, was besser ist. Muss ja wieder nur umräumen, weißt, muss ja immer dann wieder so taktisch immer deinen Einkaufswagen belegen. Aber wie gesagt, das mit dem, ja, ich denke, das wird sich noch ändern, dass du halt wirklich die Sachen wieder aus dem Einkaufswagen überhaupt mal rein raus tun musst. Ja, dann Kamera überwacht, aber was soll's. Aber ja, ich glaube, das mit den Einkaufs mit den Supermärkten, da kommen wir, glaube ich, heute aber nicht weiter.
Es ist ja, ich habe gerade noch mal geguckt, also es ist ja wirklich so, im Supermarkt zu Anfang ist die Gemüseabteilung, weil du einfach ein frisches Gefühl dann dafür kriegst, ne? Weil du denkst, wow, du gehst zu Anfang in den Supermarkt, du hast hier gesunde Sachen Und dann kaufst du erstmal deine gesunden Sachen und danach kommen die ungesunden Sachen und dadurch neigst du dann eher dazu, auch mal Chips oder irgendwie Alkohol zu kaufen, weil du ja schon was Gesundes im Einkaufswagen hast. Und oft ist es so, dass der Blick im Supermarkt dann, wenn du reinkommst, nach rechts geht und rechts ist dann auch viel grüne Ware, die dann nochmal so ein besonderes frische Gefühl und Gesundheitsgefühl vermittelt. Also das ist der Hintergrund, warum Gemüseabteilungen oft im Supermarkt zu Anfang sind, außer bei Aldi, da ist es dann irgendwo in der Mitte oder so, ne? Die verfolgen ihr eigenes Konzept. Und selbst bei Lidl in den neuen Lidl-Supermärkten ist Gemüse zu Anfang.
Philipp, was glaubst du denn? Was ist denn die Zukunft im Supermarkt? Was gibt's da?
Also meiner Meinung nach ist die Zukunft im Supermarkt weniger Mitarbeiter und automatisiertes Kassensystem. Also guck dir an in Japan oder guck dir die USA an, da gibt's Supermärkte, da läuft keiner mehr rum. Da gehst du rein, scannst dich ein, du wirst die Leute wissen, was du in deinen Einkaufswagen gelegt hast, du gehst raus und am Ende wird's abkassiert. Und ich glaube, das wird hier auch so kommen. Und einfach, weil es auch echt, wie gesagt, es dauert super lange, die Sachen aus Kassenband zu legen und es nervt einfach nur. Ich finde das so unsinnig und dass das noch nicht gibt, gibt's ja jetzt hier auch bei Edeka hier schon in den Regionen, so Easy-Shopper-System oder wie das heißt, dass du dann die Sachen halt, dass du da so eine App hast und die Sachen irgendwie dann teilweise mit einscannst oder so. Und dann am Ende wissen die schon, was in deinem Wagen ist, dann wird das nochmal kontrolliert und du zahlst es und kannst es dann dementsprechend schon mitnehmen. Das ist ja im Grunde schon eine vereinfachte, so eine Vorstufe dazu, wie es vollautomatisiert irgendwann mal sein wird. Und es gibt ja genug Länder, wo es schon so ist und das wird kommen. Das glaube ich einfach. Und ansonsten, ja, dieses Kochboxensystem ist gut. Ich glaube, dieses Store-in-Store-System wird noch ein bisschen stärker hier ausgebaut, was die viele jetzt ja hier auch schon mit Sushi oder so machen. Das glaube ich wird noch so ein bisschen vielleicht weiter ausgebaut, so wie man es vielleicht aus Frankreich kennt oder so, dass es dann auch in den Fleischabteilungen so Rotisserien gibt, wo du auch nochmal so ein paar Snackartikel dir frisch zubereiten lassen kannst oder die dann da in der Auslage liegen, sodass du dir so ein bisschen dein Gericht auch zusammenstellen kannst, dass du sagen kannst, okay, hier sind irgendwie, weiß ich nicht, hier sind Chicken Nuggets, da liegt irgendwelches Gemüse dazu und dann hast du Pommes und dann sagst du, ich nehme das, das, das und dann macht er dir so eine Box fertig und dann nimmst du das mit nach Hause oder so. Ich glaube, in diese Richtung Convenience-Sortiment wird noch da ausgebaut werden und ja.
Hat sich eigentlich der smarte Kühlschrank durchgesetzt oder der
ist ja glaube ich noch nicht
der Milch, so der Milch nachbestellt, auch. Wenn sie alles und so, so irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen das Thema, oder?
Aber was kann das habe ich jetzt bei einem Kunden mal gesehen, diese eine, was mit der Glasscheibe, wo du so ankloppen kannst und dann wird die Glasscheibe durchsichtig und dann siehst du, was drin ist. Das fand ich schon ganz praktisch.
Brauchst nicht
aufmachen, was ich mir aber nicht. Ja, wo ich mir auch mal überlegt hatte, so, weißt du, so mit Kühlschrank und so, so eine Kühlschrank-Kombi und so ein Eisbereiter, aber dann habe ich so eine, hast du wieder so ein bisschen nachgelesen über Eisbereiter und so im Kühlschrank, dann, nee.
Kann ich dir, wenn nicht. Du da Fachgespräche führen willst, kenne ich jemanden von unseren Zuhörern, der den hat. So ein Eisbereiter ist ganz cool, war ich gerade dann letzte Woche am Freitag, gab es nämlich Wildschweinburger bei dieser Person.
Aber ja, mit Keimbelastung und sowas.
Nee, gut, du hast ein bisschen Kratzen nächsten Tag im Hals, aber wie gesagt, ich war mal auf einer Party bei einem Kumpel früher, der hatte auch so ein Gerät und dann hast du die Eiswürfel gezapft, die hatten irgendwie dann auch Petersilie mit drin oder so, war irgendwie nicht so geil.
Wenn du da schön, so lecker, ein paar trinkst. Tuna-Cubes.
Aber jetzt kommen wir mal, jetzt waren wir jetzt wieder ein bisschen, jetzt war ja ein bisschen eine schwere Unterhaltung wieder, auch wieder sehr theoretisch. Jetzt kommen wir mal zu was Einfacherem, was Seichterem. Das hat auch ein bisschen was mit Backen zu tun.
Du meinst das Krapfen im Hals?
Ja, genau.
Ich Berliner! Auch so Berliner!
Krapfen im Hals. Jetzt ist ja wieder hier, weißt du, jetzt bist du in der Bäckerei, hast du wieder die ganze Auslage voller Krapfen.
Er meint Berliner in Wirklichkeit.
Seid ihr so Krapfenkinder?
Berliner.
Krapfen.
Berliner. Also, ja, bin ich. Und ja, Berliner. Bin ich.
Also ich vertrag ja den Kram eigentlich leider gar nicht, aber ich gestehe offen, wenn du mir so ein Papptablett mit drei und drei, also sechs Dingern hinlegen würdest, würde ich die wegziehen. Also ich finde das.
Bist du nicht?
Und dann aber mit ich mag beide gerne, einmal die mit diesem einfach nur mit dem Zucker oben drüber und mit Marmelade. Aber die mit Zuckerguss finde ich auch ganz cool. Aber ich glaube, die normalen mit mit dem Bröselzucker oben drauf und wenn einem dann so die Marmelade überall klebt. Also ich finde das schon, wenn die frisch sind, wenn die schön klitschig sind, die dürfen auf keinen Fall schon einen Tag alt sein, dann schmecken die richtig kacke. Die müssen richtig frisch, klebrig und fluffig sein, dann finde ich die großartig.
Und das ist also ja auch anscheinend ja auch, wenn ich noch kurz wegen der Marmelade noch schnell mit einhaken darf, das ist ja anscheinend auch ein sehr, sehr, sehr regional begrenztes Ding, welche Marmelade da reinkommt in so einen Krapfen, Berliner Pfannkuchen.
Nee, Pfannkuchen nicht, Daniel. Sag nicht Pfannkuchen dazu.
Also, das darf man bei euch nicht sagen.
Nee, das ist was anderes.
Nee. Nee, das ist, aber Pfannkuchen sagt man ja auch dazu. Also, aber Pfannkuchen ist bei uns auch was anderes. Aber.
Ja, bei uns eigentlich auch.
Aber, habt ihr eher Pflaumenmus drin oder Marmelade?
Nee.
Erdbeermarmelade?
In Bayern ist da Streichwurst drin.
Hier noch am ehesten.
Oberster.
Senf? Nein. Oberster. Nein.
Den gibt's nur an Silvester.
Kennt ihr das nicht? Nee, das gibt's an Fasching eigentlich bei uns. Das ist hier so ein... Ah, okay, das ist bei euch auch anders. Am ehesten ist es... Ich würde jetzt schon auch sagen, eher Erdbeermarmelade, was es aber auch sein kann, auch oft, Hagebuttenmarmelade. Ja. Oder dann, wenn du wieder so nach München kommst oder in die München-Richtung, auch viel mehr, kann auch, nee, Aprikose? Aprikosenmarmelade?
Jetzt wird's aber abstrakt, oder?
Ja, ihr seht schon, es ist anscheinend sehr regional. Was ist denn bei euch hier in einem Marmeladekrapfen drin?
Ja, Erdbeer.
Erdbeerkäse, würde ich sagen.
Das ist Erdbeerkäse. Erdbeerkäse.
Aber also, ich esse den normalen Krapfen mit Puderzucker und Erdbeer- oder Himbeermarmelade, was da drin ist. Oder ich weiß gar nicht, ob man es Marmelade nennen darf, was da drin ist. Oder Fruchtzubereitung, das esse ich gerne. Aber meine liebste Variante ist, da habe ich anscheinend auch so einen kleinen, so wie Jonas, also so eine Zuneigung. Zuckerguss und Pflaumenmus, da könnte ich eine Badewanne voll vertragen. Da macht man mich schwach mit.
Pflaumenmus gibt's das hier gar nicht.
Da musst du mal nach Hannover kommen, endlich. Pflaumen-August.
Hier gibt's so ganz komische, abgefahrene Sachen auch. Und da denke ich mir auch immer, dass das irgendwie muss da auch nicht sein. Ich habe mal nämlich mal geschaut, es gibt bei uns in einer Bäckerei auch einen Gin-Tonic-Krapfen.
Sowas gibt's aber bei uns dann auch zu Silvester, also spezielle Sorten, ne?
Und dann gab's auch noch, das fand ich. Und dann, es gab mal so einen Caipirinha-Krapfen und da waren Strohhalme drin, dass du diese Füllung
wegschnabulieren kannst.
Zuzeln kannst. Und das sind aber halt leider immer so Sahnefüllungen oder so Pudding, Vanillepudding-Füllung. Und das mag ich gar nicht.
Aber wäre ja ganz praktisch für eine Zugfahrt, wo man keinen Alkohol konsumieren darf, ziehst du halt irgendwie deinen Krapfen da blank.
Ich habe gerade noch ein cooles Thema für die nächste Folge. Können wir schon mal aufschreiben auf unser Themenboard. Und zwar eure Top 3 Teilchen vom Bäcker.
Oh ja.
Oder?
Das ist doch auch okay. Da bin ich dabei. Ja. Apropos Top Teilchen.
Ja.
Wie sieht's denn bei unserem Zuckerschnützchen aus? Hat das was vorbereitet?
Was denn?
Weiß ich nicht. Hier das große Backen vielleicht oder sowas?
Ein paar Koch- und Backideen von Tina.
Nee. Aber ich kann euch sagen, man kann mich mieten mittlerweile.
Ja. Für Geld macht er alles. Also, wer einen Mann für einsame Stunden sucht, der auch ein bisschen eine gewisse Begabung hat und
Fingerfertigkeit
mit seinen Händen zaubern kann und auch der seinen Backpinsel immer mitbringt.
Ja,
das kann er.
Jetzt, ich darf jetzt hier in 2 Wochen hier bei jemandem kochen.
Und es gibt
ein paar Sachen.
Nur mit
kennt ihr das? Nur mit Schürze und es ist so Sushi, er ist die Sushi-Tablett, wo man dann Sushi so anrichtet drauf.
Lieber nicht. müsste man noch ein Haarnetz drüber machen.
Dann erzähl doch mal, was ist denn das Menü geworden oder dein Buffet?
Das Menü, also es gibt zur Vorspeise, kriege ich noch alles so zusammen. Es gibt gegrillten Lauch mit einer Romesco-Soße, den wir machen. Es gibt da noch die
Hühnerleberpartie.
Hast du einen Assistent?
Mir wird auch geholfen hier, die Hörerin, die an mich herangetreten ist, die ich auch kenne, die hilft mir da auch ein bisschen mit dabei. Es wird aber so sein, dass ich auch einige Sachen vorbereiten muss, so wie das so läuft. Wie gesagt, es gibt einen gegrillten Lauch oder gegrillte Frühlingszwiebeln, je nachdem, was gerade besser ausschaut, hätte ich jetzt gesagt, mit einer Romesco-Soße. Eine Romesco-Soße ist eine Soße, die macht man aus altem Brot, das man angebraten hat, und dann kommt noch Knoblauch mit rein und Paprika noch und Knoblauch, Öl, Tomaten, das wird dann noch so aufgemixt. Dann gibt's die Hühnerleberpartie, die wir auch sonst zu Weihnachten immer machen. Dann wird es noch geben einen gegrillten Chicorée mit einem Fenchel-Chili-Dressing und dann war noch irgendeine Vorspeise, glaube ich. Da komme ich jetzt. Ah, es gibt eine Rot-Bete-Marmelade mit Ziegenfrischkäse, die ich auch zu Weihnachten gemacht habe. Und die muss ich aber nicht machen, die wird hier schon gemacht. Dann gibt es zum Hauptgang ein Sous-Vide gegartes Roastbeef. Es wird einen im Ofen gegarten Sellerie geben mit einer Café de Paris Butter. Es wird geben Karotten mit Harissa und Honigglasur und dann noch Balsamico-Kartoffeln mit Zwiebeln, die wir auch schon ja erstmal kurz noch gesagt hatten. Und zum Dessert, das wird nämlich hier auch wieder so ein Bopper, wird ein Dessert von Tim Raue, nämlich Calpico-Traube-Ingwer. Das ist ein bisschen aufwendig, weil man muss so ein Calpico-Eis machen, eine Calpico-Creme, Calpico-Baiser, ein Ingwer-Sud, ein Riesling-Gel. Ja. Nee, das ist nämlich kein Calpico-Eis. Das ist ein Riesling-Eis. Das machen wir mit Riesling-Saft. Es gibt so einen Hersteller, der macht so sortenreine Traubensäfte. Die sind wirklich sehr gut. Van Namen heißen die. Wie lange ich da vorbereite? An dem Freitag werde ich schon was machen und dann am Samstag ist das Essen. Ja, halt, ja, anderthalb Tage.
Jonas, ich glaube, wir müssen mal jemanden mieten, damit er mal in unsere Gefilde kommt, dass er uns mal bekocht.
Mieten, saufen, wohnen.
Ja, ich weiß nicht, ob, ich glaube, das Saufen, das können wir nicht bezahlen. Ich glaube, der trinkt ganz gerne mal ein.
Aber dafür liest er uns abends immer noch eine gute Nachtgeschichte vor.
Gerne, weil der Jonas ist jetzt auch schon ein bisschen müde. Und bevor ich jetzt noch mal ein Buch vorstelle, möchte ich auch noch mal sagen, wie schön es mit euch heute war. Und wie toll ich mich unterhalten gefühlt habe von euch. Ich wurde auch noch nie so gut unterhalten von irgendjemand sonst bislang in meinem ganzen Leben. Das habt ihr wirklich, wirklich ganz, ganz toll gemacht.
Ich finde das wirklich gut, wenn man das Team auch mal lobt und auch mal mitnimmt und nicht immer vorne weggeht in der Egomanie, sondern einfach auch sagt, okay, hier, ihr habt auch heute hier Beitrag zum Podcast gemacht und das finde ich wirklich gut, dass du auch nach fast 62 Folgen jetzt mal auf den Trichter gekommen bist. Bei manchen dauert es ja einfach ein bisschen länger, ne? Also, ja, ist gut. Und manchmal braucht man einfach den Anstoß von externen, da hast du recht.
Ja, natürlich. Also, ich muss ja auch, ich gebe es ja zu.
Im Grunde bist du ja unser Sozialarbeiter, ne? Du hast uns irgendwo auf der Straße aufgelesen und du musst uns hier so ein bisschen aufpäppeln.
Er sieht auch so ein bisschen aus wie der Typ früher aus den Talkshows. Kennst du den noch?
Der Jupp kümmert sich hier um die Jugendlichen, ne? Die hier unter der Brücke normalerweise liegen, ne? Und den liest er jetzt abends immer was vor aus seinem bisschen. Buch hier.
Und hat dann ein ganz besonderes Schmankerl, nämlich sein ganz altes Buch, das hat nur 3,50 £ gekostet im Amazon Gebrauchtbücherlager. Da kann man sich nämlich, da gucke ich immer gerne auch, das finde ich immer ganz praktisch. Es ist nämlich ein sehr unbekannter Mensch, der heißt Paul Cunningham. Das Buch heißt Paul Food. Paul Cunningham ist ein britischer Koch, der auch erst anscheinend, glaube ich, wenn ich es richtig noch wiedergeben kann, glaube ich, zuerst so in Dänemark angefangen hat. Was an dem ein bisschen besonders ist, war eben auch so sternemäßig auch unterwegs. Und Paul Cunningham sollte eigentlich das Noma öffnen. Der sollte im Noma kochen. Und der hat aber den René Redzepi vorgeschlagen, dass er das besser macht. Und das ist eben auch ein Mensch, der hat auch Kochbücher rausgebracht. Das ist ein Kochbuch von, jetzt muss ich es nochmal schon nachschauen, weil das weiß ich nicht mehr auswendig, ein Kochbuch aus dem, es steht wieder vorne nicht mit drin. Es ist auf jeden Fall schon alt. Ich finde es vielleicht noch raus. Und das ist auch so eben einerseits geordnet nach der Jahreszeit und andererseits nach der Örtlichkeit, wo auch anscheinend gekocht hat. Und dafür, dass das Buch von, ich versuche es nochmal wirklich rauszubekommen, aber es, oh, hier steht es, 2012, also jetzt ein mittlerweile 10 Jahre altes Buch, in dem eigentlich sehr ja abgefahrene Sachen auch schon drinstehen. Sie sind nicht so ja so eine auch Landesküche auch, weil er eben auch unterschiedlich auch in unterschiedlichen Ländern auch gekocht hat. Es ist nämlich zum Beispiel ein Gang heißt ein Iberico-Schinken mit Sardinen und Himbeeren. Zum Beispiel. Oder ein, dann wieder was Indisches, so ein Lammnacken Rogan Josh ist hier mit drin. Dover Sole in brauner Butter mit Chanterelle-Pilzen. Es hat insgesamt, glaube ich, aber auch noch meistens so einen leichten frankophilen Einschlag. Ist ein ganz, ganz, ganz lustiges Buch von jemandem, den man, glaube ich, hier gar nicht so kennt.
Also oder ich kenne ihn nicht.
Nie. Hier ist nämlich auch das war nämlich jetzt ein Dessertgang gewesen, den ich fast auch zu Weihnachten gemacht hätte, nämlich Lakritz-Parfait mit Blackberries sind Brombeeren. Lakritz-Parfait mit Brombeeren und Oliven. Fand ich abgefahren. Das hätte mir auch ganz gut gefallen. Und ja, es ist ein ganz, ganz, ganz abgefahrenes Buch, weil irgendwie dann ist noch ein Elvis-Sandwich auch noch mit drin. Ist ein bisschen anders. Ist ein bisschen süßer. Und ihr müsst mal gucken, vielleicht gibt es noch. Aber es kann dann, glaube ich, nicht teuer sein. Aber kann man sich angucken. Ist auf jeden Fall ganz hübsch. Es ist auch zu sehen, wie sicher das auch. Ich finde es auch immer ganz interessant, wie sich das so verändert innerhalb der Jahre. Auch wie Essen so funktioniert, wie Kochbücher funktionieren, wie das ausschaut. Ganz interessant.
Ja. Klingt auf jeden Fall ein bisschen abgefahren, wenn ich ehrlich bin. Aber,
ein bisschen, ne?
Oh, ganz interessant ist jetzt auch ein schönes Stichwort, ne?
Ja, ich finde auch.
Ganz interessant war, glaube ich, unsere heutige Folge, oder?
Ja, definitiv. Sehr abwechslungsreich, sehr kreativ am Anfang.
Da konnte die ein oder andere Hörerin sicherlich was mitnehmen. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal alle Hörerinnen und Hörer bitten, dass sie auch gerne mitmachen können hier bei uns. Sie können uns gerne mal eine Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. wieso-weshalb-warum@gmail.com. Oder ihr schreibt uns bei Instagram, das geht auch ratzi-fatzi. Ihr könnt uns Fragen oder Tipps oder Erfahrungen schicken oder Themen, über die wir unbedingt mal sprechen sollen. Oder ihr grüßt jemanden, worauf ihr auch immer Lust habt. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts und neuerdings auch bei Spotify mit 5 Sternen bewerten. Da freuen wir uns immer sehr. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder übernächste Woche, je nachdem, wann wir mal wieder Lust haben. Und bis dahin.
Und ja, ich wollte auch noch schnell sagen, es gab sogar noch eine Hörerfrage, die habe ich jetzt aber vergessen.
Schön, ja, dann beantworten wir sie jetzt
nicht. Machen wir nächstes Mal. Nee.
Ja, also, schreibt mal ein paar Fragen, passt auf euch auf, lasst nichts anbrennen und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
San Francisco.
Tschüssi.
Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritze-Milkshake.
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.